Glaube und Genuss. Ein Podcast zweier Pastorinnen über Glaube, gutes Essen und alles, was uns sonst noch so bewegt.
Hallo Sophie, wir machen heute eine neue Folge Glaube und Genuss. Unser Podcast ist wieder dran. Wie schön, dich zu hören.
Hallo Johanna, es freut mich auch, dich zu hören. Und ich freue mich auf unsere neue Folge.
Ja, und frohes neues Jahr, oder?
Ja, wünsche ich dir auch.
Ich bin so jemand, ich wünsche das auch noch Mitte des Jahres, wenn man sich, Mitte des Januars, wenn man sich noch nicht so richtig gehört hatte seitdem.
Das ist gut, ich vergesse das immer. Insofern, wie gut, dass du daran gedacht hast.
Ja, und auch, liebe Hörer, euch auch ein schönes 2025 würde ich euch wünschen. Und ich wünsche euch, dass ihr ein gutes Jahr vor euch habt. Dass Last und Mühen gering bleiben und dass schöne Dinge überwiegen.
Ja, kann man nur wünschen. Wird ein aufregendes Jahr, glaube ich, in jeglicher Hinsicht.
Absolut.
Ja, Johanna, ich würde vorschlagen, heute geht's direkt los.
Aber wirklich.
Wie ist es? Wo ist dir Gott begegnet?
Das kann ich diesmal ganz schnell beantworten. Auch wenn es schon wieder mit dem Thema Beerdigung zu tun hat.
Es ist einfach unsere Kernkompetenz.
Es ist einfach unsere Kernkompetenz, genau. Und also es ist vielleicht nicht direkt Gott begegnet, aber es ist ein Moment der Verbundenheit mit allem gewesen. Und zwar habe ich in der Nachbargemeinde eine Beerdigung übernommen. Und das ist eine Kleinstadt, in der es eine alte Kirche und einen alten Friedhof gibt. Also es gibt auch einen neuen Friedhof, der ist außerhalb und da gibt es eine Kapelle, aber es gibt die Innenstadtkirche und den alten Friedhof und das sind so 10 Gehminuten voneinander entfernt. Mhm. Und es war eine Sargbestattung, was ja schon seltener ist als Urnenbestattung. Und man geht, oder wir sind nach dem Gottesdienst, nach der Trauerfeier, von der Kirche zum alten Friedhof als Trauerzug gegangen. Mhm. Der Sarg wurde geschoben, es waren Feuerwehrleute, die vorweggegangen sind, es waren Feuerwehrleute, die den Sarg begleitet haben und danach kam ich und die Familie und der ganze Trauerzug, alles in allem locker 50 bis 100 Leute, also wirklich viele.
Ja.
Und man ging, oder wir gingen durch die Innenstadt. Und das habe ich hier auf dem Dorf ja sonst nicht.
Ja.
In meinem Dorf, in dem ich Gemeindepastorin bin, ist die Kirche und da drumherum ist der Friedhof und wir gehen zwar mal einmal um die Kirche und wer gerade spazieren geht, sieht es auch, aber es ist ja sonst immer, da ist ja keine Laufkundschaft.
Ja.
Und in dieser Kleinstadt, in der Innenstadt sind eben Dönerbuden und Friseure und Geschäfte und Bankfilialen. Und es hat mich richtig berührt zu sehen, wie alle, die uns gesehen haben, kurz innegehalten haben.
Ja.
Also sei es die Friseurin im Friseursalon, die aufgeschaut hat, innegehalten hat, geguckt hat, registriert hat, da ist jemand gestorben, der wird jetzt beerdigt und dann weitergemacht hat. Oder eben die Autofahrer, die warten mussten, bis der Trauerzug vorbei war. Oder eben die Dönerbudenbesitzer, die innegehalten haben, geguckt haben.
Ja.
Und vielleicht waren es gar nicht alle, die uns gesehen haben, die so innegehalten haben, aber mein Gefühl war es, dass alle, die diesen Trauerzug gesehen haben, sich kurz besonnen haben, so nach dem Motto, ja, stimmt, wir alle Lebewesen sind sterblich. Da ist eine Familie, die Abschied nimmt. Auch mir begegnet dieses Thema in meinem Leben früher oder später.
Hm.
Und es war so ein krasser Moment der Verbundenheit mit allen, die da waren. Und danach ist jeder seiner Wege gegangen. Wir Richtung Friedhof zur Beisetzung. Und die am Arbeiten waren, haben weitergemacht. Die im Auto unterwegs waren, sind weitergefahren. Also dann, der Moment hat sich aufgelöst. Auch das war spürbar.
Ja.
Aber das hat mich wirklich, wirklich berührt, das zu erleben. Und ich habe mich gefreut, dass ich das so wahrnehmen durfte, weil ich, wie gesagt, nur aushilfsweise, vertretungsweise in der Gemeinde dort war und solche Situationen sonst selten habe. Hm. Und auch die Gemeinde dort hat die Situation nicht so oft, weil auf dem alten Friedhof eben nicht mehr viele Gräber aktiv sind.
Hm.
Insofern war das schon wirklich eine sehr, sehr besondere Situation. Ja, schnell erzählt, aber ganz schön, ganz ergreifend.
Ja, es berührt mich auch sehr. Also, ich kann es mir so richtig vorstellen und ich finde das richtig toll, weil das ja sonst so oft in der Gesellschaft so, also so nehme ich das zumindest wahr, so ist, dass der Tod so tabuisiert wird. Das ist einfach nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft ist, dass wir sterben, sondern dass Tote schnell abgeholt werden und es nicht gesehen werden soll, dass Menschen sterben und auch trauern. Also auch Trauer ist ja, also was immer mehr ins Private geschoben wird. So.
Ja, und man mag sich gar nicht anderen Menschen zumuten, sozusagen. Mhm, ne? Also genau. Auch dieses öffentlich vor anderen Trauern, also kann ich zumindest auch nur von mir reden, macht man nur in einem sehr vertrauten Kreis.
Ja.
So, und auch da ist ja so ein Trauerzug in der Innenstadt, was total öffentlich ist und gleichzeitig, also deswegen ja auch total verletzlich ist und gleichzeitig voll heilsam, das sichtbar zu machen. Ja, finde ich, sehe ich ganz genauso.
Ja, und auch so wichtig.
Ja.
Finde ich, weil wenn man das nicht kennenlernt, dass es das gibt, dann ist, also alles, was du nicht kennst, da ist die Hemmung total groß davor. Und wenn es dich dann persönlich betrifft, dann ist es umso schwieriger, das dann erst an sich ranzulassen.
Ganz genau. Und das Einzige, was ich hier auf dem Dorf zumindest erlebe, ist, wo die Menschen damit in Berührung kommen, ist im Anzeigenteil des lokalen Käseblatts,
ja,
oder der Lokalzeitung. Ne? Also das ist was, wo es anonym oder wo es weit weg und distanziert genug ist, sozusagen da Anteil zu nehmen. Und ich kriege auch mit, dass drüber geredet wird, also dass Menschen schon sagen, ach Mensch, und hier hast du gesehen, der und der ist verstorben oder das und das ist passiert.
Mhm.
Das schon, aber das ist so das Öffentlichste und dichter lassen es viele nicht an sich heran.
Ja. Ich hatte vor einer Weile, dass eine Frau mit einem Kind zu einer Trauerfeier kam. Und das waren keine nahen Angehörigen, sondern so Nachbarn, weiß ich nicht, entfernte Menschen jedenfalls. Und ich traf die dann hinterher auf dem Friedhof und habe ihr gesagt, dass ich das total schön finde, wenn Kinder mit zur Trauerfeier kommen, weil die das dann kennenlernen.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, das ist genau der Grund, weswegen sie das Kind mitgenommen hat, weil es ist niemand nahes Angehöriges, wo das Kind jetzt mit seiner Trauer zu tun hat oder so, sondern es ist jemand Entferntes, aber das Kind kann es kennenlernen, wie das geht mit Beerdigung und so. Und fand ich total sympathisch. Ja,
ja, total. Ich sag's auch, also ist ja öfter so in Familien auch, die man begleitet, dass dann irgendwie, was weiß ich, ein Enkelkind oder so ist und dass dann Familie fragen, auch sollen wir ihn mitnehmen oder nicht. Ich sage immer, ja, tun sie das, was für sie gut ist.
Ja.
Ne? Mhm. Also ich würde nie einem Kind verwehren, auch zu einer Beerdigung zu kommen und voll schlau von der Frau, das eben bei jemandem zu machen, den das Kind vielleicht kannte, aber wo es jetzt nicht so krass dicht dran ist, auch für sie als Mutter, ne?
Ja. Ja,
also
ja.
Auch das ist natürlich, ne, wenn man selber irgendwie Enkelkind oder Kind des Verstorbenen ist und mit seiner Trauer doll zu tun hat, hat man vielleicht auch weniger Kapazität, dann sein Kind dabei zu haben.
Ja, genau.
Deswegen sage ich immer, gucken Sie, was für Sie als Familie gut ist, aber...
Ja.
So richtig clever.
Ja, fand ich auch richtig gut.
Ja. Und
gehört, also ist ja quasi auch so ähnlich wie das dann dort bei deiner, also bei der Beerdigung, die du gemacht hast, war, dass die Leute es mitkriegen, ohne dass es sie jetzt persönlich betreffen muss. Aber sie sehen es, sie nehmen es wahr und vielleicht nimmt das ein bisschen die Hemmung allein dafür, wenn man dann selbst damit konfrontiert ist.
Ja, richtig gut. Ja, das war mein Moment der Verbundenheit, der Transzendenz, würde man auf theologisch sagen, wo spürbar war, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde. Liebe Sophie, was war dein Glaubemoment? Wo ist dir Gott oder was Göttliches oder so begegnet?
Ja, also ich habe mich gefragt, wo ist mir denn Gott begegnet? Und ich habe überlegt, dass Gott mir in letzter Zeit doch sehr viel in den Menschen um mich herum begegnet ist. Und damit meine ich jetzt nicht meine Familie oder so enge Vertraute oder so, also so Menschen, die einem immer nahe sind, so, sondern ich habe das in letzter Zeit sehr viel gehabt, dass zum einen ich sehr viel Vertrautheit mit Menschen empfunden habe, die ich hier, wo wir jetzt sind, erst kennengelernt habe. Und das ist so... Das tut so gut. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist so, dass ich dann denke, ja, das ist so die Liebe Gottes, die irgendwie spürbar ist. Dass man sich wohlwollend begegnet und öffnet füreinander und da so eine Verbundenheit entstehen kann, obwohl man sich noch gar nicht lange kennt. Und das ist mir hier bei vielen Menschen begegnet und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und die andere Seite davon ist, dass ich in den letzten 2 Wochen zum Beispiel mit einer Freundin telefoniert habe, die ich ganz, ganz lange kenne, über 30 Jahre.
Oh, lang, wow.
Ja, und wir sehen uns fast nie.
Mhm.
Also wir haben es aber in den letzten Jahren geschafft, uns vielleicht alle 2 Jahre oder einmal im Jahr dann so irgendwie zu treffen. Indem wir dann mal, wenn die irgendwie 100 Kilometer entfernt im Urlaub waren, man dann irgendwie einen Nachmittag mal zusammen verbracht hat oder so.
Ja.
So auf der Mitte oder so. Aber wir haben telefoniert und ich finde es immer wieder erstaunlich und das ist für mich auch so ein Moment, der irgendwie was Spirituelles, Göttliches hat. Man sieht sich fast nie. Und trotzdem ist diese Vertrautheit so da, als wenn man sich gestern erst begegnet.
Ja.
Ja, und da muss ich sagen, ich würde sagen, Gott ist mir in der letzten Zeit häufig in Menschen um mich herum begegnet. In Begegnungen, mit denen ich oder in denen ich mit einer solchen Vertrautheit gar nicht gerechnet habe und sie nicht erwartet habe. Ja.
Wie wunderbar.
Ja, ich bin auch wenn man das heute nicht mehr so denkt, aber so ganz tief in meinem Innern und früher bin ich ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch. Und ich bin sehr vorsichtig, was so die Tiefe von Begegnungen so angeht, mich zu öffnen. Durch unseren Beruf, da müssen wir das ja, ne? Das gehört dazu.
Genau.
Habe ich das sehr viel gelernt und das kann ich auch heute keinem mehr sagen, ich bin schüchtern. Bin ich auch nicht mehr. Aber ich habe immer noch dieses, dass ich dann denke, jetzt habe ich mich aber mehr geöffnet. Hups, wie ist das dann passiert? Okay, ja, aber es fühlt sich gut an. Okay, dann ist das wohl in Ordnung. Jetzt so.
Ja.
Ja.
Ja, so unverhofft sozusagen.
Ja, genau. Ja, aber das ist so das, wo mir Gott in der letzten Zeit begegnet ist. Einfach in den Menschen um mich herum und in so vielen kleinen Begegnungen.
Dass man sie gar nicht an einer festmachen kann, ne? Sondern dass es die Summe ist dessen.
Ja, so eine Verbundenheit. Und da würde ich sagen, ist für mich schon Gottes Liebe spürbar. Ja.
Na, absolut und wahnsinnig. Und es klingt auch ein bisschen so, als wären das ja mehr private als berufliche Kontexte gewesen.
Ja, mehr was Privates. Weil wenn ich beruflich bin, da kann ich das super, auf die Leute zuzugehen.
Aber dann geht es ja meistens auch ums Gegenüber, ne?
Ja.
Also wenn wir beruflich sozusagen, das heißt, also klar, manche Leute fragen, aber wir öffnen uns ja selten von uns aus.
Ja.
Schlicht und ergreifend, weil es nicht um uns geht. Bei Seelsorgegesprächen oder sowas, dann öffnet sich das Gegenüber, aber man sich selber ja weniger. Und insofern kann ich das mit dem Schüchternsein auch total verstehen, weil es eben beruflich was ganz anderes ist als privat.
Ja.
So, und dann ist es das als Geschenk ja umso schöner und umso größer, dass du das da erfahren hast und dass es ja irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist ja das, was das vielleicht auch so besonders macht.
Ja, ja, bin ich sehr dankbar für. So.
Es gibt einen tollen Künstler, dem folge ich auf Instagram, The Naked Pastor. Und der hat ein Bild gemalt, Jesus schaut in den Spiegel und sieht ganz viele Gesichter.
Ja.
Also sozusagen nach dem Motto, Jesus oder Gott begegnet uns im Alltag in den Menschen, denen wir begegnen.
Ja.
Das Bild kommt mir sofort in den Kopf, wenn du das erzählst.
Das musst du auf jeden Fall mir mal schicken.
Das poste ich.
Ja.
Oder ich schicke es dir, genau. Ja, ja, nee, das ist, das, da musste ich sofort jetzt, was heißt nicht sofort, aber als, im Laufe deiner Erzählung, fällt mir das dazu ein.
Ja.
Cool. Immer wieder. Glaube da.
Auf jeden Fall. Und wie ist es mit Genuss?
Erzähl von deinem Genussmoment, liebe Sophie. Was hast du genossen in den letzten Wochen, in den letzten Tagen?
Also ich mache ja eine musikalische Fortbildung.
Oh, cool.
Und ich habe es total genossen, da mit anderen musikalisch tätig zu sein und mich herausfordern zu lassen. Und mein Genussmoment ist aber also ist daran quasi, dass ich so intellektuell herausgefordert wurde. Also wir machen dann natürlich auch cool. Musiktheorie, ne?
Mhm.
Und also für mich, es war so ein richtiger Moment so mit Bauchkribbeln, ja? Mhm. Weil wir haben dann da Sachen verglichen und ich habe mich über jedes gefreut, was ich richtig hatte. Und mich sehr gefreut, dass ich nachher alle richtig hatte, so.
Wow,
und
ja.
Im ersten Moment habe ich gedacht, Sophie, Streber. So, Entschuldigung, aber habe ich gedacht. Und dann dachte ich aber, nein, es ist so, es macht mir so Freude, weil wo ist man sonst intellektuell herausgefordert?
Ja.
Also der Alltag fordert einen, genau, ja. Der Alltag fordert einen, also belastungstechnisch ist, also bin ich häufig herausgefordert, so mit den Kindern und mit der Arbeit und mit emotionalen Belastungen, die ja auch einfach so im Alltag, in der Arbeit und in allem immer wieder da sind.
Und dem Leben.
Genau. Aber so dieses intellektuell herausgefordert sein und mal wirklich die Rübe so richtig anstrengen zu müssen.
Toll.
Das war so, es hat mich richtig gefreut und es macht so richtig Spaß dann. Ja, ja, aber es fordert mich richtig heraus, so dass ich wieder denken muss, so ein bisschen wie in der Schule, wenn man Sachen machen musste, wo man dachte, gut, ich alleine würde mich da jetzt nicht so mit beschäftigen.
Formeln in Mathe.
Ja, zum Beispiel. Ja, da fand ich das auch immer gut, wenn ich das dann hingekriegt habe. Und das ist ein ähnliches Gefühl gewesen.
Das heißt, es hat auch was mit Stolz auf die eigene Leistung zu tun.
Ja.
Und das ist ein voll wichtiges Gefühl.
Genau, so dieses, das habe ich jetzt geschafft, das hat mein Hirn hingekriegt. Und also ich bin jetzt Mitte, Ende 30. Da ist es so, ja, dass ich mich auch darüber freue, so nochmal auf diese Weise herausgefordert zu sein. Weil, ja, zum einen wird man es nicht und zum anderen, wenn man sich nicht selbst das dann sucht, dann bleibt man ja immer in seiner Komfortzone. Und dann denke ich mir, vielleicht kann ich es auch irgendwann gar nicht mehr.
Absolut. Das Gehirn ist ein Muskel, der trainiert werden möchte, ja.
Also diese Matheformeln und so, ich war in Mathe immer gut. Aber also wenn mir das jetzt einer vorlegen würde.
Ja, warte mal noch ein paar Jahre, bis deine Kinder 8. und 9. Klasse Mathe
haben. Ja, wenn die dann größer sind. Aber dann wächst man ja auch mit. Ne? Die fangen ja die Schule ja auch mit 1. Klasse auch an, ne?
Ja, das stimmt, man wächst mit. Ja.
Ja.
Nee, aber wie schön dieses Stolz sein und sich drüber freuen können und eben nicht dieses Achstreber, das würdest du dich ja klein machen und das wäre schade, ne? Das, also wie schön, dass du dich drüber freuen kannst, gefordert zu sein und die Herausforderung auch meistern zu können. Hammer.
Ja.
Hammer, cooles Gefühl.
Ja, wow, und es toll. Ist und es ist eben nicht Streber, weil, also meine Definition davon war immer, dass man sehr, 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 sehr viel dafür tut, dass das geht. Also, dass so Sachen funktionieren. So. Also, dass man sehr danach strebt, dass Sachen funktionieren.
Ja.
Aber ich fand immer besonders toll diese Momente, also, wo wirklich nur mein Hirn gearbeitet hat, wo ich also nicht so vorbereitet war und jetzt nicht irgendwie da ganz, 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 ganz viel für getan habe, das war, also das ist dann ein anderer Stolz. Das ist auch so, boah, das habe ich geschafft, da habe ich mich richtig für angestrengt und so weiter.
Ja.
Aber so dieses, wenn man merkt, okay, mein Kopf kann das, weißt du?
Es fliegt, ja. Es fliegt dir zu.
Das
ja, wie schön.
War, also das mag ich einfach, ja. Genau.
Cool.
Ja. Ja, und also, falls es irgendjemand interessiert, worum es ging um Septakkorde und darum, welche Töne denn zu verminderten, halbverminderten Akkorden, Dur und Moll und große Septime, kleine Septime und so weiter, welche Töne dann zu einem Vierklang so dazugehören und schon mit Schwierigkeitsgrad, glaube ich, und das war einfach, hat Spaß gemacht.
Also für mich klingt das schon schwierig, wenn ich es nur höre. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund und leerem Blick, weil in meinem Kopf da nicht viele Bilder und Töne zu entstehen. Ich singe einfach nur gerne und höre Musik. Ich bewundere aber jeden, der sich da theoretisch mit auskennt. Hammer. Und liebe Hörende, falls einer von euch jetzt weiß, was Sophie meint, schreibt uns doch und freut euch mit ihr, weil ihr noch besser versteht, was da los war.
Ja, und ich lerne es ja erst. Ich komme da ja erst wieder rein. So, ne? Genau, ja.
Cool, dann nur ganz kurz dazu. Ich bin noch nicht so weit, dass ich eine Langzeitfortbildung mache. Ich recherchiere aber seit ein paar Wochen fleißig und bin am Überlegen, was für mich in Frage kommt. Also wer weiß, ob ich irgendwann auch mal von der Herausforderung, die ich mir selber stelle, erzählen kann. Weil noch bin ich innerhalb meiner intellektuellen oder geistig herausfordernden Komfortzone. Bin jetzt ja aber aus dem Probedienst raus, brauche nicht mehr keine Pflichtfortbildung mehr besuchen, sondern kann mir was aussuchen, auf das ich selber richtig Lust habe.
Ja.
Und habe so viele Ideen, dass ich mich jetzt noch entscheiden muss. Und kann aber deswegen total gut anknüpfen an das Gefühl, wie schön das ist, sich auch selbst nochmal einfach weiterzubilden, fortzubilden und den Geist dem eine Chance zu geben, da mehr draus zu machen oder noch was Neues zu lernen.
Ja.
Richtig toll.
Ja, und ich finde es auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, uns das auszusuchen, was wir machen wollen. Also natürlich, wir müssen uns darum kümmern und wir müssen irgendwie das organisieren, dass das zeitlich geht.
Und auch zum Teil selbst bezahlen.
Genau. all solche Sachen. Trotzdem ist es ja so, dass wir dazu angeregt werden. Also im Probedienst ist das ja so, dass wir das müssen. Also ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber wir haben am Anfang unserer Dienstzeit 3 Jahre Probedienst und da müssen wir Fortbildungen machen. Aber jetzt dürfen wir und können uns aussuchen, was sie da machen. Und das finde ich, ja, finde ich schon toll.
Und das Tolle, jetzt um mal Werbung für den PastorInnenberuf zu machen, also ich hoffe, dass alles, was wir erzählen, mehr oder weniger Werbung macht für unseren Beruf, weil der wirklich einfach wunderbar ist, in all seinen Facetten. Aber das Tolle ist, dass so viele Bereiche, auch eben nicht religiöse, immer bereichern für die Arbeit.
Ja.
Also sei es eine sportliche Zusatzausbildung, sei es was Musikalisches, was ästhetisch, also musisch-ästhetisches. Es gibt fast keinen Bereich, also mir fällt jetzt spontan kaum ein Bereich einer Fortbildung, einer Weiterbildung ein, wo ich sage, das kannst du gar nicht gebrauchen für diesen Beruf. Es ist immer irgendwas dabei, wo wir für unsere Praxis, für unseren Alltag, für unseren, einerseits natürlich für uns ganz persönlich, für unser privates Leben, aber eben auch fürs berufliche Leben profitieren von einer Fortbildung.
Ja, und man kann diese Sachen einbringen, die man kann. Also ich finde immer, es braucht Organisationstalent bei uns. Ich finde es immer beeindruckend, wenn KollegInnen sich so wahnsinnig super strukturieren und organisieren können.
Oh ja.
Es braucht IT-Kompetenz. Das ist ganz wichtig. Da hake ich immer. Ich versuche immer, mich da dann reinzufuchsen in die Sachen, die ich muss. Aber auch das kann man wunderbar einbringen. Also ich glaube, kann man super gebrauchen.
Ja, man kann fast alles gebrauchen. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. Und ich würde das viel mehr Menschen wünschen. Ja, wenn man eben die finanziellen und die zeitlichen Ressourcen hat.
Ja.
Das ist natürlich dann vorausgesetzt. Man braucht auch den Background, dass eben PartnerInnen Kapazität hat, den Hintergrunddienst zu übernehmen, wenn man selbst eben wegen sowas abwesend ist, beschäftigt ist, über den normalen Alltag hinaus. Das ist eben das, was dazu gehört.
Unbedingt.
Toll.
Also ohne meinen Mann könnte ich diese Fortbildung nicht machen. Das möchte ich jetzt nochmal kurz sagen. Ganz liebe Grüße.
Genau. Grüße gehen raus.
Also sonst würde es natürlich nicht gehen, wenn man kein Umfeld hat, was einem da, also einem das ermöglicht. Genau. Ja, Johanna, man kann Sachen einbringen in unseren Beruf, alle möglichen Sachen, die man super kann.
Aber wirklich.
Was ist denn dein Genussmoment?
Jetzt schäme ich mich ein bisschen.
Warum?
Du hast erzählt, aus der Komfortzone rausgehen war dein Genussmoment.
Ja.
Und ich habe überlegt, was ich heute erzähle. Und mein Genussmoment ist quasi ein Körper in die Komfortzone rein. Und zwar, ich hatte nach Weihnachten und Neujahr keinen Urlaub. Also habe durchgezogen bis jetzt. Ich habe demnächst ein bisschen Urlaub, aber keinen groß wegfahren Urlaub.
Mhm.
Und mein Genussmoment war ein Sonntagnachmittag, an dem ich recherchiert habe, was wir im Sommer für den Urlaub machen wollen.
Ja.
Und also von Hotels und Speisekarten durchklicken und Fotos anschauen und auf Karten gucken und schauen und überlegen bis hin zum Buchen. Es hat so viel Freude gemacht und es war ein irre schönes Gefühl, dann auch eine Entscheidung getroffen zu haben.
Ja.
Das ist urlaubsmäßig, da gibt es ja ganz verschiedene Typen.
Mhm.
Und auch wir hier zu Hause sind da tatsächlich verschieden, was irgendwie Urlaub machen und Entspannung angeht. Und für mich persönlich war aber dieser Moment wichtig, jetzt schon zu wissen, worauf ich mich auch im Sommer freuen kann. Und einerseits sozusagen die Zeit, also ich hatte an dem Tag Zeit und Lust und ich hatte Lust, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ich weiß, ich muss mich in den nächsten Monaten nicht mehr drum kümmern und ich kann mich auf was freuen.
Ja.
Und gleichzeitig also ich habe nicht vor, das zu stornieren, aber mit dem, was heute so möglich ist, wenn man was reserviert hat, kann man ja auch noch einen Monat vorher zur Not eine andere Entscheidung treffen.
Ja.
Aber das, also sozusagen das Gegenteil von raus aus der Komfortzone, sondern richtig tief rein. Einfach das Träumen von dem woanders sein. Und das ist für mich persönlich auch da, also das ist, wir machen bestimmt mal eine Urlaubsfolge zum Thema Urlaub allgemein. Mhm. Aber jetzt nur ganz kurz angerissen. Ich persönlich bin jemand, ich muss gar nicht weit wegfahren. Ich habe gar kein dolles in die Ferne Schaufernweh.
Mhm.
Ich freue mich aber, wenn ich nicht hier im Ort bin und nur kurz fahre und trotzdem ganz woanders bin. Und ja, sogar gar nicht nur für den Sommer, sondern quasi in den gleichen Tagen drumherum für März und für April auch kurze Dinge noch geplant, auf die ich mich total freue. Und das war ein absoluter Genussmoment, dieses Gefühl von hinterher, da kannst du dich drauf freuen.
Ja.
Das war schon fast so cool, wie hoffentlich der Urlaub selber wird.
Ja. Und bist du dann eher der Typ, der so im Urlaub ganz viel Sachen macht, oder bist du eher der Typ, der dann gar nichts machen will? Also so, ich sag mal, nur Entspannung irgendwo rumliegen.
Das ist
oder?
Eine richtig, richtig gute Frage. Also im Studium und als ich Kind und Jugendliche war, mit meinen Eltern im Urlaub war und auch im Studium, haben mein Mann und ich auch tolle, richtige Aktivurlaube gemacht mit irre langen Wanderungen und total viel erleben. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, also klassisch Pauschalurlaub, ich bin mit meinem Hauttyp sowieso nicht am Strand und liege in der Sonne, sondern es muss allein wegen der Hunde eh mal ein bisschen Aktivität sein. Mhm. Und ich mag eine gute Mischung aus ganz viel Natur und ein bisschen was in der Stadt erleben, und Museen liebe ich. Aber gerade seitdem ich im Beruf bin, also der erste Urlaub, der erste Sommerurlaub, der länger war als nur 3-4 Tage als Pastorin, der ging in ein Hotel und ich habe wirklich nichts gemacht, außer zu liegen und zu lesen, einfach weil ich so erschöpft war. Ja. Also nicht einfach, nicht um des Nichtstuns willen, sondern es ging nicht anders. Mhm. Und das ist bisher immer noch so. Also ich besuche gerne Menschen im Urlaub. Mhm. Das ist vielleicht eigentlich meine Lieblingsform von Urlaub, ist Menschen, die ich selten sehe oder die zu kurz kommen im Alltag zu sehen, zu besuchen. Mhm. Gerne auch 1-2 Tage. Und ich bin sehr froh, mein Umfeld, dass sich darüber freut, wenn wir zu Besuch kommen.
Ja.
Und ich mag es gerne, in einem Hotel, in das die Hunde mit dürfen, zu gehen und morgens ein Frühstücksbuffet zu haben und mich dann auf den Tag zu freuen und dann den Tag mit Ausflügen oder mit Chillen zu verbringen. Aber ich könnte nicht nur eine Woche nur rumliegen, aber ich könnte auch nicht eine Woche nur Action haben.
Ja.
So eine Mischung.
Ja.
Und wie ist das bei dir?
Ich sag mal, früher konnte ich gut nur rumliegen im Urlaub mit den entsprechenden Büchern dazu.
Oh ja.
Ich erinnere mich an Urlaube mit meinen Eltern, wo ich gerne die ganze Zeit im Zelt, im Ferienhaus damit verbracht habe, von morgens bis abends zu lesen. Außer es wurde gesagt, wir machen jetzt alle das und das. Ja, jetzt ist das ein bisschen anders, natürlich, mit den Kindern und so, mit Familie. Klar. Ja, wir besuchen auch gern Leute im Urlaub. Wir machen auch dann aber auch gern mal so Urlaub nur wir vier. Mhm. Und da ist es dann aber so, ja, man muss sich dann da trotzdem, also ich sag mal, man muss sich ja trotzdem um die Kinder kümmern und irgendwie das organisieren mit dem Alltag und so weiter. Ich war jetzt, ich war noch nie so richtig, also wir haben noch nie Hotelurlaub oder so gemacht, aber ich fand das schon sehr angenehm. Wir waren mal in einem Familienferiendorf, da waren wir dann auch gleich mehrfach. Da gab es so morgens, mittags, abends Essen.
Ja, super.
Man musste zwar dann immer also in ein anderes Gebäude gehen, aber es war toll, weil man sich darum nicht kümmern musste.
Ja.
Und wir konnten mit den Kindern am Strand sein und Ausflüge machen und spazieren gehen und so weiter. Und zwischendurch wussten wir immer, es muss sich keiner darum kümmern, dass Essen gemacht wird oder dass wir, also mit den Kindern, man kann inzwischen gut mit ihnen essen gehen, aber es gab eben Phasen, wo das auch noch nicht so ging.
Nee, dann ist es entspannter für alle, ne?
Ja, und dann war es gut, irgendwo zu wissen, da kennen auch die Kinder das, wie das da läuft mit dem Essen.
Und genau, und das Umfeld ist kinderfreundlich. Das ist ja leider auch ganz oft so, dass es wirklich, wirklich viele auch Orte gibt, die leider nicht kinderfreundlich sind. Das ist ja tragisch.
Ja, also dadurch, dass wir nicht viel in Hotels waren, sondern meist gleich sowas suchen, was irgendwie sehr familienfreundlich ist, ist uns das noch nicht so viel begegnet.
Okay, sehr gut.
Aber ich habe schon viel davon gehört und insofern denke ich, ja, das ist schon gut, wenn wir das so machen bisher. Aber deswegen, da ist dann immer was los. Und dann besteht der Urlaub eher darin, dass man sagt, gut, ich denke jetzt wirklich gar nicht an die Arbeit. Ich gucke auch nichts da, sondern ich bin schon aktiv, aber eben alles nur, was wir gerade möchten. So.
Ja. Ja, und das ist ja auch total cool, ja. Nee, also wie man Urlaub macht, das ist total das spannende Thema, ne? Weil es für jeden, also so verschiedene Möglichkeiten der Erholung und Entspannung gibt.
Ja.
Ja.
Aber was ich ja total erstaunlich finde, das muss ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also ich finde das beeindruckend, dass du das so genießen kannst, das zu planen. Und ich fühle quasi, wie du es genossen hast, dir das zu überlegen, was du da machst und so weiter. Ich für mich kann sagen, das ist mein absoluter Horror.
Ja.
Also das Ganze buchen, planen und so weiter ist so das, was ich gerne ganz weit vor mir herschiebe und wo ich mich auch sehr freue, wenn mein Mann sich dann darum kümmert.
Aber wenn er das macht, ist doch super.
Ja.
Und Das Spannende ist, ich bin eigentlich überhaupt kein Durchplanungsmensch. Also ich bin gar nicht so ein krass Vorplaner.
Ja.
Und ich habe das nur in wenigen Bereichen, in denen ich das brauche.
Ja.
Und mehr als der Ort ist auch nicht geplant. Und ich werde auch einen Teufel tun. Also es ist nicht so, dass jetzt sozusagen diese Zeit, die wir da haben, jetzt komplett durchgetaktet ist mit was wir wann wo machen. Das ist es nicht. Also mir reicht, mein Planungslevel reicht mir zu wissen, wann, wo, Punkt.
Ja, und dieses, du hast ja gesagt, dass es so auch so genießt, weil du dich dann so darauf freust, so quasi Erzählsuchtpunkt. Ja, so, weißt
genau,
du?
Total. Das war das Wichtige sozusagen, genau.
Und das, ja. Ich verstehe das also total, nur diese Planung, das muss einem auch liegen oder muss man auch mögen. So.
Nein, das hat was mit einer Entscheidung treffen ja auch zu tun, ja. Sozusagen. Ne? Also man könnte, es gibt ja, das ist ja das Drama, es gibt ja 1000 schöne Orte.
Ja.
Allein eine Stunde oder 2 Stunden mit dem Auto um uns herum gibt es so viele Sachen, von Nordsee bis Ostsee bis Harz sozusagen.
Ja.
Oder Mecklenburgische Seenplatte, das sind ja alles traumhafte Ziele und für irgendwas, was heißt, muss man sich entscheiden? Wollte ich mich entscheiden?
Ja.
So, oder wollten wir uns entscheiden? Und das ist ja auch schon herausfordernd. Und auch deswegen war das so schön, irgendwie eine Idee zu haben und dieser Idee eine Farbe zu geben und ein Ziel. Und mal gucken, ob sich das im Sommer noch so anfühlt. Aber eigentlich bin ich echt guter Dinge. Richtig toll.
Ja, es klingt wunderbar. Und ich wünsche dir, dass dir auch dann dort vielleicht irgendwo ganz unerwartet Gott begegnet.
Das wird es vielleicht tun.
Ja.
Ja, Sophie, Wahnsinn. Wir haben Genuss gespürt in und außerhalb der Komfortzone.
Ja.
Und wir sind Gott begegnet in den Menschen um uns herum. Wir beide, würde ich sagen. Das
ja.
In den privaten und in den dienstlichen Momenten.
Mhm.
Es macht mir so viel Freude, mit dir zusammen von unserem Beruf und unserem Alltag zu erzählen. Danke für deinen Glaube und Genussmomente, liebe Sophie.
Ja, sehr gerne. Mir macht es auch sehr viel Freude und ich hoffe, dass es allen, die gerade zuhören, auch Freude macht und ihr uns gerne weiterhören möchtet.
Wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr das tun über Glaube und Genuss, also ohne Punkt und Komma, podcast@gmail.com. Oder ihr sucht bei Instagram Glaube und Genuss. Dann findet ihr uns auch auf Instagram. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Feedback. Also erzählt es gerne weiter.
Genau, unbedingt.
Und dann freuen wir uns, wenn wir uns irgendwann wiederhören zu einer neuen Folge von Glaube und Genuss.
Ich freue mich auch. Bis dann. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.